fangen wir an, würde ich sagen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Danke für Ihr Kommen, trotz der kleinen Adressschwierigkeit, dass ihr hergefunden habt. Wir haben uns heute eben für ein Pressegespräch eingeladen, nachdem unserer Meinung nach am Montag beim Hearing im Verfassungsausschuss zum neuen Informationsfreiheitsgesetz bzw. zum aktuellen Entwurf einfach nicht alle offenen Fragen und kritischen Punkte geklärt worden sind und wir jetzt noch einmal unseren Standpunkt klar machen wollen und einfach auf den letzten Metern noch darauf hinweisen wollen, wie wichtig das ist, an diesem historischen Gesetz noch die notwendigen Stellschrauben zu drehen, damit das Ganze auch aus unserer Sicht glatt über die Bühne laufen kann und wird auch in den folgenden Jahren. Bei unserem Panel heute Thomas Lüninger von Epicenter Works, Markus Hammettner vom Forum Informationsfreiheit und die Frau Ursula Bittner von den Sauberen Händen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Vorträgen und danach gerne Fragen von Ihrer Seite.
Ja, herzlichen Dank. Danke auch fürs Kommen. Wir reden ja heute über das Informationsfreiheitsgesetz, was ja grundsätzlich schon seit den 90ern im Gespräch ist in Österreich, also schon eine sehr, sehr lange Zeit und jetzt seit 11 Jahren mittlerweile verhandelt wird und wir über Jahre hinweg Schlusslicht in Europa sind, die überhaupt noch ein Amtsgeheimnis haben. Transparency International spricht sogar von einem Menschenrecht, wenn es vom Informationsfreiheitsgesetz gesprochen wird oder der Informationsfreiheit. Also es ist das Recht jedes Einzelnen und ist ein extrem wichtiger Grundbaustein für eine funktionierende und eine liberale Demokratie. Durch ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen wir eben Zugang zu staatlichen Informationen. Und ich möchte schon betonen, dass ohne ein Informationsfreiheitsgesetz es keine Korruptionsbekämpfung, keine Prävention gegen Korruption und auch keine Pressefreiheit geben kann. Und damit war auch dieses Informationsfreiheitsgesetz und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses eine zentrale Forderung vom Rechtsstaat und Antikorruptionsvolksbegehren, falls Sie sich noch erinnern können. Jetzt eben mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses ist ein sehr großer Schritt getätigt worden. Unter grüner Regierungsbeteiligung konnte das jetzt, was eben seit Ewigkeiten schon diskutiert und verhandelt wird, vollendet werden. Mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses kann gegen Amtsmissbrauch, gegen Machtmissbrauch, Missbrauch von Steuergeld vorgegangen werden, prinzipiell. Das Recht auf Information kontrolliert staatliche Macht, weil eben Vorgänge in der Verwaltung aufgedeckt werden. Sie erinnern sich vielleicht an das Beispiel von Martin Thür, wie er aufgedeckt hat, die Corona-Finanzierungen oder auch die Gehaltsvorzahlungen von Kamersin. Das musste er damals einklagen und das wäre mit einem Informationsfreiheitsgesetz eine Information, die uns allen zustehen würde. Außerdem können Medien, wie Sie selbst besser wissen, ihre Watchdog-Funktion nur dann ausführen, wenn sie eben Zugang zu Informationen haben, aber auch die Zivilgesellschaft, wie wir zum Beispiel. Insgesamt braucht es aber ein Informationsfreiheitsgesetz auf höchstem Niveau und nach internationalen Standards. Insbesondere in der Korruption ist ein Informationsfreiheitsgesetz extrem wichtig, um Korruption zu verhindern, weil der Schlüssel für die Korruptionsbekämpfung ist Transparenz. Korruption ist immer dann möglich, wenn Politik im Verborgenen betrieben wird. Hier gibt es vor allem zwei Effekte. Der erste Effekt ist, dass eben staatliche Korruption ans Licht kommt, viel schneller und viel einfacher. Aber der zweite Effekt, der viel wesentlicher auch ist, ist eine Korruptionsprävention. Das heißt, wenn ich weiß, dass mein Fehlverhalten viel schneller ans Licht kommt, werde ich mich wahrscheinlich auch davor verwehren, das auch dann zu tun. Zwei Beispiele auch sind eben zum Beispiel der Eurofighter-Vertrag, der vom Forum Informationsfreiheit über Jahre eingeklagt oder in einem mühseligen Prozess eingeklagt werden musste, wo hier sehr viel Zeit, aber auch viel Spendengeld draufgegangen ist. Das zweite Beispiel ist, was wir alle noch gut in Erinnerung haben, ist das Beinschab-Tool, wo eben das Finanzministerium Ausgaben für sehr dubiose Studien und Umfragen getätigt hat. Ein positives Beispiel international ist, möchte ich die Slowakei erwähnen, wo ab 1.000 Euro alle Verträge auch schon veröffentlicht werden müssen und noch mehr, sie sind erst dann in Kraft, wenn sie veröffentlicht werden. Das ist, würde ich sagen, ein sehr gutes Beispiel, wie Informationsfreiheit auch gelebt werden kann. Das jetzige vorliegende Informationsfreiheitsgesetz sollte nun diese ganzen positiven Effekte haben, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Es ist zum einen sehr interessant, dass in der Regierungskommunikation kaum von Korruption gesprochen wird. Das kann jetzt entweder deswegen sein, weil sie nicht ausreichend mitgedacht worden ist oder weil die Regierung sie als ausreichend empfindet. Ich vermute mal eher Ersteres. Grundsätzlich müsste man ja mit einem Informationsfreiheitsgesetz solche Studien, wie das eben, welche Tiere sind Politikerinnen und Politiker, veröffentlicht werden. Das ist aber in der jetzigen Form nicht gegeben, weil es weder Kontrolle noch Sanktionen gibt, dass diese Gesetze dann auch, diese Studien oder diese Ausgaben veröffentlicht werden. Und die Behörden sich auch darauf ausreden können, dass es zum Beispiel ein Geschäftsgeheimnis ist. Und dadurch ist nicht sichergestellt, dass wir diese Informationen aktiv auch bekommen, beziehungsweise muss ich auch wissen, nach was ich frage, oder dass irgendetwas in dieser Weise ausgegeben wird, damit ich diese Informationen dann auch habe. Ergo kann man jetzt nicht sicher sein, dass aufgrund dieses Gesetzestexts Daten und Informationen auch veröffentlicht werden. Positiv ist zu sagen, dass die Fristen wesentlich verkürzt worden sind von 6 Monaten auf 4+4 Wochen. Aus der Praxis muss man aber schon noch dazu sagen, dass diese 8 Wochen sehr lange sind. Für uns als Zivilgesellschaft, für Sie wahrscheinlich auch als Journalisten, da gibt es international auch bessere Beispiele. Allein in der Europäischen Union sind es 15 Tage. Warum das Gesetz jetzt nicht zudem diese Wirkung hat, die es haben sollte, da werdet ihr beide jetzt sprechen und deshalb gebe ich gerne das Wort jetzt an euch.
Wunderbar. Danke. Vielen Dank. Dann mache ich gleich mal weiter und ganz gut seid ihr vielleicht noch zu sagen, dass der Markus Hamedner und ich, wir hatten beide das Privileg, dass wir im Verfassungsausschuss am Montag eben als Experten geladen waren. Gab auch ausnahmsweise mal einen Livestream, also das kann man auch alles nachschauen, was da besprochen wurde. Und wir wollen hier auf der einen Seite nochmal kurz den Rahmen setzen von dem, worüber reden wir hier, und dann auf der anderen Seite, was jetzt ganz konkret noch die notwendigen Schritte sind, dass das wirklich ein brauchbares Gesetz wird. Und ganz kurz nochmal, in welchem Kontext befinden wir uns? 1811 ist die früheste Erwähnung eines Amtsgeheimnisses, die wir gefunden haben. Damals noch einfach gesetzlich, 1925 dann im Verfassungsrang. Und die frühesten Belege, die ich gefunden habe von einer Debatte um die Abschaffung, war eben in den 90er Jahren. Damals war übrigens auch der Presseclub Concordia dann schon aktiv beteiligt an diesem Thema. Also für die hat das Thema so einen Bart. Und dann aber seit 2013 mit dem Beginn der Kampagne Transparenzgesetz.at vom Forum Informationsfreiheit ist das Thema wirklich auch mal in Fahrt gekommen. Man muss sagen, es gibt 2 Gründe, wieso wir heute an diesem Punkt stehen. Und das ist einerseits die gute Arbeit von den Kollegen vom Forum Informationsfreiheit und der ganzen Antikorruptionsbewegung. Und zweitens die ganzen Korruptionsskandale, die uns sehr deutlich vor Augen geführt haben, wieso wir das aus Österreich brauchen. Und inzwischen ist Österreich ja wirklich neben Belarus das einzige Land, nicht nur die einzige Demokratie, sondern das einzige Land ohne ein Grundrecht auf Informationsfreiheit.
In Europa,
ganz genau. Ja. Und nicht die EU, hier wohlgemerkt. Also Council of Europe, Europarat, Definition von Europa. Und wir hatten dann eben 2017 den ersten Versuch von SPÖ, ÖVP, der gescheitert ist. Und 2021 in der aktuellen Legislaturperiode gab es den Begutachtungsentwurf. Die Stellungnahmen dazu waren, glaube ich, 200 an der Zahl. Da ist lange danach noch verhandelt worden und jetzt eben seit Herbst letzten Jahres haben wir eine Regierungsvorlage, die einstimmig im Ministerrat beschlossen wurde und für die es jetzt eben auch einen Abänderungsantrag gibt, der die Zustimmung der SPÖ mit sich bringt, sprich die notwendige Zweidrittelmehrheit ist eigentlich vorhanden. Wir kommen nachher noch auf den weiteren Zeitplan im Parlament, der uns bis Ende Jänner noch bevorsteht, aber ganz grundsätzlich lassen Sie mich nochmal klar machen, was dieses Gesetz bedeuten wird. Ursula Bittner hat es vorher schon kurz skizziert. Wir haben im besten Fall bis zu 4 Wochen für eine Beantwortung einer Informationsfreiheitsanfrage. Diese 4 Wochen können aber begründet um nochmal 4 Wochen auf 8 Wochen insgesamt verlängert werden. Im besten Fall hat man damit natürlich eine Antwort. Im wahrscheinlicheren Fall wird es zu einer Ablehnung kommen. Und hier muss man auch immer sagen, dass die besonders interessanten Informationsfreiheitsanfragen halt auch jene sind, wo die Behörde nicht gerne antwortet. Und das heißt, man muss hier auch ein bisschen mit einer Schlechtwettergesetzgebung ausgehen, die auch in den Fällen, wo zugedeckt wird, funktionieren muss. Ansonsten ist es kein Grundrecht. Wenn es eine Ablehnung gibt, dann wird sehr wahrscheinlich auch ein Bescheid verlangt, der muss schriftlich eingefordert werden und dafür gibt es auch wiederum 2 Monate Frist, bis der ausgestellt wird. Was man hinterfragen kann, wieso eine getroffene Entscheidung dann 2 Monate braucht, bis sie verschriftlicht wird. Aber mit diesem Bescheid gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dagegen eine Beschwerde zu erheben. Die kostet 30 Euro. Und da gibt es dann zwei Wege, wie das weiter vonstatten geht. Das eine ist, dass es sofort an das Verwaltungsgericht weitergeleitet wird, das hier die erstinstanzliche Prüfung übernimmt, oder eine Vorentscheidung nochmal der angefragten Behörde, die auch wiederum 15 Euro kosten kann. Beides in 3 Wochen und zweiteres jetzt hier verzüglich. Sprich, das heißt, man kann hier von 3 Wochen ausgehen. Und für die erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts bleiben dann 2 Monate, bis man sozusagen da hört, was der Richter oder die Richterin zu dieser Sache sagt.
Was ist der Unterschied zu jetzt? An der 8, momentan haben wir laut Auskunftspflichtgesetz 8 Wochen für eine erste Antwort oder Ablehnung. Natürlich so bald wie möglich, aber die Erfahrung zeigt, dass diese Frist sehr gern ausgenutzt wird. Das heißt, da faktisch keine Änderung, außer dass sich die Behörde nach 4 Wochen melden muss. Das Bescheidbegehren zu bearbeiten und einen Bescheid auszustellen, hat die Behörde jetzt 6 Monate. In Zukunft ist vorgesehen 2 Monate, das ist natürlich eine wahnsinnige Verbesserung. Aber man kann immer noch sagen, im Bescheid steht nur die Begründung, warum die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Das heißt, warum überhaupt 2 Monate? In anderen Gesetzen, im UEG, haben wir eine sofortige Bescheiderstellung bei Ablehnung. Die Bekämpfung des Bescheidskosten sind gleich wie jetzt. Für die Vorentscheidung ist die Frist, wenn ich mich richtig erinnere, 2 Monate, wird jetzt auf 3 Wochen runtergesetzt. Das ist natürlich auch eine Verbesserung. Wozu diese Frist führt, ist, dass oft bei den Behörden einfach mal jetzt 2 Monate die Beschwerde liegt, bis das der Akt dann zum Verwaltungsgericht geschickt wird, wenn überhaupt. Gibt ja auch Erfahrungen, dass die Behörde das gar nicht dem Verwaltungsgericht übermittelt. Ja, das ist ein Problem. Und das Verwaltungsgerichtsverfahren sollte auch schon jetzt innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden und auch schon jetzt in der Sache entschieden werden, dass das Verfahren, das innerhalb von 6 Monaten beim Verwaltungsgericht entschieden wird, hat aber einen Seltenheitswert, muss man sagen. Ich hatte letztens nach 14 Monaten die Entscheidung, dass ein Verfahrensfehler vorlag und die Behörde nochmal Zeit bekommt, noch einen Bescheid ausstellen darf und nochmal begründen muss. Das heißt, hier wird die Frist ein bisschen kürzer, aber wenn die Verwaltungsgerichte nicht so ausgestattet werden, dass sie sie einhalten können, haben wir ein Problem, und zwar das gleiche Problem wie jetzt, dass die Frist nicht einhalten wird. Gut. Generell kann man also sagen, die Fristen sind ambivalent. Wenn man auf die internationalen Vorbilder schaut, wird man ein bisschen traurig. Wenn man auf den Stand bis jetzt sieht, ist es eine signifikante Verbesserung. Zeigt natürlich auch, wie schlecht wir es bis jetzt hatten. Es gibt natürlich weitere Verbesserungen im Gesetz. Das Informationsrecht gegenüber staatlichen Unternehmen ist ein wahnsinniger Fortschritt. Und dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur Public Watchdogs in Zukunft nach Dokumenten fragen und sie wohl auch bekommen können, ist auch eine wichtige Klarstellung. Bis jetzt musste man sich ja mit vagen Auskünften teilweise abfinden, wobei die Auskunfterstellung teilweise wohl mehr Arbeit war, als das Dokument zu übermitteln. Wir haben jetzt neben der grundsätzlichen Kritik, die man hören kann, aber die wahrscheinlich nicht mehr eingearbeitet werden kann, so spät im Prozess, noch 2 Bruchstellen identifiziert, die wirklich noch angegangen werden müssen. Und das eine ist wirklich der Rechtsschutz. Der Rechtsschutz einerseits in der Sache, dass weder Behörden noch Bürger eine proaktive Veröffentlichung kontrollieren oder einklagen können. Nie wird ein Gericht einer Behörde Recht geben, dass sie einen Vertrag rechtmäßig nicht veröffentlicht hat, oder einem Bürger Recht geben, dass dieser Vertrag veröffentlicht werden hätten sollen. Noch wichtiger ist aber, dass momentan nicht explizit vorgesehen ist, dass der Richter die Dokumente, um die es geht, die Dokumente, die angefragt wurden, erhält. Die einzige Vorschrift, was dem Gericht zu geben ist, ist in § 11 Absatz 2, letzter Satz, die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verwaltungsverfahrens ist unverzüglich vorzulegen, dem Gericht. Aber die angefragten Informationen sind in der Regel im Akt. Sie sind wirklich im seltensten Fall im Akt. Ich habe, glaube ich, jedenfalls über 30 Verfahren geführt und zweimal habe ich es erlebt, dass die Information im Akt war und dem Gericht gleich mal übermittelt wurde. Natürlich bekommst du den Beschwerdeführer nicht zu sehen, weil das Gericht es natürlich auch ausnimmt. Aber der Richter muss die Information sehen können. Und es gab tatsächlich schon einen Fall, den habe ich noch rausgesucht. Das war vom Verwaltungsgericht Wien, die Stadt Wien im Fall Effizienzmaßnahmen bzw. Einsparungsvorschläge. Da hat der Richter die Behörde, das Magistrat aufgefordert, die Dokumente, die angefragt wurden, zu übermitteln. Und der Richter schreibt, dass trotz ausdrücklicher Aufforderung nicht die Akte, auf welche sich die gegenständige Anfrage bezieht, vorgelegt wurden. Es wurde dem Gericht, das Gericht hat auch festgestellt, dass die österreichische Rechtsordnung keinen Rechtsbehelf für das Gericht vorsieht, durch den das Gericht in der Lage wäre, die Vorlage dieser Informationen durchzusetzen. Und das wird nicht geändert. Wie ist das in anderen Ländern gelöst? In Deutschland gibt es ein eigenes Verfahren in der Verwaltungsgerichtsordnung, ein sogenanntes In-Camera-Verfahren, wo ein Gericht die Vorlage von Dokumenten verlangen kann. Das ist der Paragraph 99. Und wenn die Behörde sagt, nein, das ist nicht möglich wegen wirklich strengen Geheimschutzgründen, dann kann sogar das Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht, soweit ich weiß, darüber entscheiden. Das heißt, das obere Gericht vermittelt dann oder entscheidet dann zwischen Behörde und Gericht. Genau diese gleiche Lösung fordert auch die Verwaltungsrichtervereinigung in Österreich. Die machen das nicht zum Spaß. Die Agenda Verwaltungsgerichtbarkeit 2022 ist online von der Verwaltungsrichtervereinigung. In Slowenien ist im Information Commissioner Act auch explizit festgeschrieben, dass wenn der Information Commissioner die Beschwerdestelle verlangt, dass die Information übermittelt wird, dass sie das machen muss. Es ist sogar eine Strafe vorgesehen im gleichen Gesetz. Auch in Serbien kann der Information Commissioner, was in dem Fall das gleiche ist wie das Gericht, also die erste Beschwerdeinstanz, jede Information einsehen kann, auf die das dortige IFG sich bezieht. Andere Länder machen das nicht zum Spaß. Wir haben diese Vorkehrung nicht. Und damit ist nicht sichergestellt, dass die Richter tatsächlich in der Sache entscheiden können. Und ich nehme auch an, auch für den Datenschutz ist es super relevant, dass die Richter selbst feststellen können, ist da hier der Datenschutz betroffen oder nur vorgeschoben. Die nächste Buchstelle bekommst du.
Genau, also wir sehen, dass das wirklich, vielen Dank, dass das wirklich gravierende Sollbruchstellen im Gesetz sind, die wir hier noch einmalen. Und diese zwei Sollbruchstellen, um die es uns heute hier geht, und das ist wirklich unsere Kernbotschaft, die sind auch einfach zu reparieren. Das ist jetzt nicht so, dass das wiederum große Abstimmungen bedürfte. Wenn man Informationsfreiheit ernst meint und wirklich der Bevölkerung und den Watchdogs hier das Recht an die Hand geben will, Informationen zu bekommen, dann müssen diese Dinge noch repariert werden, weil ansonsten ist das ganze Gesetz einfach sehr leicht auszuhebeln. Und genau um das auszuhebeln geht es auch in der zweiten Sollbruchstelle, nämlich das gesamte Informationsfreiheitsgesetz in Österreich hat in § 16 einen Nachrang gegenüber allen anderen Bundes- und Landesgesetzen. Schauen wir uns das konkret an. Ja, danke. Diese zweite Sollbruchstelle findet sich eben in § 16. Da war noch in dem Begutachtungsentwurf vom Juni 21 drinnen, dass einfach besondere Bestimmungen in Bundes- und Landesgesetzen über den Zugang zu amtlicher und unternehmerischer Information bleiben unberührt. Eigentlich eine gute Lösung, dass man einfach sagt, so ja, es kann da andere Regelungen geben, wenn zum Beispiel irgendwo ein anderes Informationsregister vorhanden ist, dann muss ich die Daten nicht nochmal proaktiv auf data.gv.at veröffentlichen. Wenn ich spezielle Regelungen habe, dann kann ich mich natürlich auch weiterhin auf diese Regelungen berufen, um an Informationen zu kommen. Aber das Informationsfreiheitsgesetz sollte das Bare Minimum sein, wie wir an alle Informationen kommen. Und genau dieses Prinzip, dass das hier einfach ein Floor and not a ceiling ist, also ein Minimum und nicht das Maximum an Informationen, das wir kriegen können, das wurde hier umgedreht, weil in der jetzt vorliegenden Version des Gesetzes vom selben, Paragraph 16, steht da, soweit in anderen Bundes- oder Landesgesetzen besondere Informationsregelungen bestehen oder besondere öffentliche elektronische Register eingerichtet sind, ist dieses Bundesgesetz nicht anzuwenden. Das heißt, alles, was Sie gerade vorher gehört haben, von Fristen, von Kosten, von Möglichkeiten, hier an Informationen zu kommen, ist pauschal zur Gänze nicht anwendbar. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, CARE, die COFAG. Wurde breit diskutiert, dass das wirklich eine bewusste Konstruktion war, Transparenz auszuschließen. Eine COFAG 2.0 ist auch nach 2025, wenn dieses Gesetz so gelten sollte, möglich. Natürlich können dann Leute wie der Markus Hamettner oder Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, wie zum Beispiel Martin Thür, dagegen klagen. Und der Verfassungsgerichtshof wird wahrscheinlich auch so einer Klage sehr wohlgesonnen gegenüber sein. Aber das dauert halt Jahre. Und damit haben wir wieder Blackboxen geschaffen und in solchen Leerstellen wächst dann wieder Korruption und Intransparenz. Also diese Regelung, wie sie jetzt im Moment hier vorzufinden ist, es ist wirklich eine Verhöhnung der Bevölkerung, weil es damit auch eben auf Landesebene ganz einfach gemacht wird, solche Leerstellen aufzubauen. Und dieser Weg zum Verfassungsgerichtshof ist ein steiniger. Also wir haben das beide schon mal irgendwie machen müssen in unseren Karrieren. Und das bindet gerade für ihre NGOs sehr viele Ressourcen. Ich glaube, auch für kleinere Medienhäuser kann das ein Problem sein. Oder ist auch einfach eine Frage, inwieweit man sich damit beschäftigen will. Weil der normale Weg, der hier vorgezeichnet wird, ist einfach nicht verfügbar, wenn irgendwelche anderen Bundes- oder Landesgesetze das vorsehen. Und dann bezüglich der NEOS-Entwurf von 2020, wenn man sich an den noch erinnert, das war der Entwurf der NEOS, wie so ein IFG in Österreich ausschauen sollte. Finn, kannst du vielleicht dazu kurz was sagen?
In dem war relativ einfach gelöst, sobald es einen weitergehenden Informationszugang gibt, gilt das andere Gesetz und sonst gilt das Informationsfreiheitsgesetz. Das sollte eigentlich der Wille des Gesetzgebers in dem Fall sein, weil wir wollen ja nicht, dass diese 8-Wochen-Fristen dann vielleicht doch irgendwo mal 16 Wochen werden oder dass die Kostenfreiheit, die jetzt mit Verfassungsmehrheit beschlossen wird, plötzlich von einem Land abgeschafft wird. Wir machen ja jetzt eine Verfassungsmehrheit, haben eine Verfassungsmehrheit für diese Regelungen und die könnte der Bundesgesetzgeber in Zukunft, also Bundesregierung plus Parlament oder die Landesparlamente inklusive Landesregierungen, in jedem Materiegesetz abschaffen, überschreiben und man müsste in jedem Fall dagegen vorgehen und mühsam vor das Verfassungsgericht gehen. Eine andere Möglichkeit ist nicht vorgesehen und das hat auch der Verfassungsdienstleiter im Hearing so angemerkt.
Ganz genau. Also Albert Posch, der vom Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, ist wirklich on record, das ist im Livestream nachzuschauen, dass da halt einfach nur der Weg zum Verfassungsgerichtshof offen bleibt. Also in der Sache ist es unstrittig, glaube ich, es ist jetzt halt wirklich eine politische Bewertung und damit kommen wir auch zur der letzten Folie, zu dem Zeitplan von dem, was uns jetzt noch erwartet. Vorgestern am Montag war eben das Hearing im Verfassungsausschuss und wie gesagt, haben wir eh schon drüber geredet. Montag nächste Woche ist der Beschluss im Verfassungsausschuss angesetzt und dann Mittwoch in der darauffolgenden Woche am 31. Jänner soll das Ganze im Plenum des Nationalrats beschlossen werden. Das heißt, da ist noch Zeit. Das sind Punkte, die logistisch wirklich sehr einfach zu lösen wären. Es gibt Vorlagen bezüglich der ersten Sollbruchstelle. Habt ihr in eurer Stellungnahme einiges zitiert, auch aus der, glaube ich, Bundesabgabenordnung, wo es genau solche Regelungsbestände schon gibt. Da muss man nicht nur ins Ausland schauen, da gibt es auch in anderen österreichischen Gesetzen super Vorlagen. Und bei der zweiten Sollbruchstelle muss man nur zurück in der Zeit gehen, 2 oder 3 Jahre, das hatten wir alle schon. Das ist Copy-Paste von damals zu übernehmen, wenn man es will. Und die Hauptfrage ist jetzt vor allem eben an ÖVP, Grüne und SPÖ, Wie ernst meinen Sie es wirklich mit der Informationsfreiheit und wird bei diesen zwei Sollbruchstellen noch nachgebessert? Ist es auf jeden Fall das Verlangen von der Zivilgesellschaft, die heute hier steht, dass man da wirklich nochmal diese erwartbaren Dinge, an denen es dann in der Praxis scheitern wird, nochmal repariert. Zuletzt, der Zeitplan ist ziemlich in Stein gemeißelt, egal was am Ende beschlossen wird, rechnen wir im Juli 2025 mit einem Inkrafttreten der Bestimmungen. Es gibt 18-monatige Übergangsfrist. Das bedeutet auch für alle Menschen in diesem Land, dass wir mit Juli 2025 ein neues Grundrecht bekommen. Bis dahin wird hoffentlich fragdenstaat.at sehr gut darauf vorbereitet sein, um das auch einfach zu machen, in der Praxis an solche Informationen zu kommen. Und ebenfalls im Internet wird zu dem Zeitpunkt auch DataGV.at als das Informations- und Open-Data-Register der Republik natürlich dann die ganzen proaktiven Veröffentlichungen beinhalten, die wir jetzt heute nicht so im Detail beachtet haben, wo wir aber gerne dann auch nochmal bei den Fragerunden drauf eingehen können. Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende und können zu Ihren Fragen kommen.
Dankeschön für den Vortrag an euch. Wie gesagt, wir kommen jetzt zu den Fragen und ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass wir die Fragen in der Antwort wiederholen werden, aufgrund dessen, dass wir die Tonspur aufnehmen, dass einfach keine Informationen verloren gehen. Und bitteschön, gibt es Fragen?
Gab es von Seiten der Parteien irgendwelche Stellungnahmen zu diesen Kritikpunkten in den letzten Wochen?
Also, ja, also die Frage war, ob es von den Parteien Stellungnahmen zu diesen Punkten gab. Und da kann ich jetzt aus Hintergrundgesprächen sozusagen nicht direkt wiedergeben, aber was ich sagen kann, ist, dass es jetzt den Parteien, vor allem jenen, die das Gesetz beschließen wollen, durchaus bewusst ist. Also wir haben das nicht erst im Hearing vorgebracht und ein Problembewusstsein ist durchaus vorhanden. Wir haben auch hier ein Hin und Her gehabt, ob es irgendwelche rechtlichen Gegenargumente gibt. Und zwar wichtig, dass wir im Ausschuss auch nur das sagen, was sozusagen auch Sachlage ist. Und uns wurde kein rechtliches Argument präsentiert, was diese Kritikpunkte für uns ausräumen würde. Ich habe auch keine Zusage bekommen, dass es jetzt hier nochmal Verbesserungen geben wird. Ja, das ist sozusagen eine Frage, die den Parteien zu stellen ist. Was ich aber von allen unisono bekommen habe, und das ist auch in dem Verfahren ersichtlich, weil dieser Abänderungsantrag macht zwar groß die Runde, aber an einer Stelle ist er nicht zu finden, und das ist auf der Parlamentswebseite. Das ist nämlich, weil er noch nicht eingebracht ist. Das passiert erst am 22. Jänner, und allein an dem Fakt können Sie ablesen, dass es noch wohlwissentlich die Möglichkeit für Nachbesserungen gibt. Und dass auch genau deswegen das Hearing auch abgehalten wurde. Sprich, ich kann nicht für die Parteien sprechen, was ihre Absicht ist, aber formal hat man den Prozess schon so gestaltet, dass das, was jetzt noch eingearbeitet werden soll, noch eingearbeitet werden kann.
Grundsätzlich gab es ja eine Antwort auch von Posch auf, zumindest auf die Kritik Richtung Rechtsschutz. Die Antwort war quasi, ist auch im Livestream nachzulesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, meinte rein systemisch, wenn die Gerichte in der Sache entscheiden können, müssen sie die Information auch bekommen können. Aber das steht halt nirgends. Und die Erfahrung aus der Praxis zeigt das zumindest in einem Fall, den ich, der auch auf Riss, glaube ich, gut noch auffindbar ist, das nicht gelungen ist. Und es wird sich an der Verwaltungsverfahrensordnung, sind keine Änderungen geplant. Und auch in Verwaltungsverfahren muss der Akt vorgelegt sein. Das IFG schreibt das nochmal rein, dass der Akt vorgelegt werden muss. Warum kann man nicht auch reinschreiben, dass auf Verlangen die Information vorgelegt werden muss? Es ist wirklich nicht die große Änderung, und diese Klarstellung ist besonders dort nötig, wo kleine Behörden sind, die nicht regelmäßig dieses Gesetz anwenden, die nicht auf das große System auch schauen können, mangels juristischer Ausbildung, dass man da einfach denen die Handreichung gibt, Leute, ihr habt da einfach keine Wahl. Das Gericht muss das kontrollieren können.
Und also letzter Punkt, der komplette Rechtsschutz basiert halt einfach auch auf der Entscheidung des Gerichts. Nachdem wir keinen Informationsfreiheitsbeauftragten in Österreich bekommen werden, das war zwar eine Forderung, die lange erhoben wurde und immer noch wird, aber da ist meine Hoffnung sehr enden wollend, dass wir das noch kriegen. Sprich, es wird nur die Möglichkeit mit dem Gericht geben, aber wenn nicht mal die Richterin oder der Richter an die Dokumente kommt, dann ist es halt eigentlich weiter Gutsherrenart. Dann ist man davon abhängig, dass die Behörde einem das geben will. Und genau das ist das Gegenteil von einem Grundrecht.
Was ist eigentlich die Rolle von der Datenschutzbehörde in diesem Gesetz?
Ja, die Frage ist, was die Rolle der Datenschutzbehörde bei dem Informationsfreiheitsgesetz ist. Meine Antwort wäre, dass die Datenschutzbehörde hat zwei Funktionen zugeschrieben bekommen. Einerseits das Beraten und Erstellen von Schulungsmaterialien, und zweitens die Evaluierung des Gesetzes. Ich halte das für sehr wichtige Funktionen, weil der Datenschutz wird in Ermangelung eines Informationsfreiheitsbeauftragten auf ganz, ganz viele Schultern im Land abgewälzt, weil es muss jede Gemeinde dann die Abwägung treffen zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit. Und das ist im Einzelfall gar nicht so einfach. Da muss man wirklich in der Sache entscheiden. Und natürlich sind da viele Gemeinden davon überfordert, aber die erste Entscheidung liegt bei denen. Sprich, die muss man schulen und an die Hand nehmen. Dass die Datenschutzbehörde dafür richtig ausgestattet ist, bezweifle ich und bezweifelt auch die Datenschutzbehörde, weil wenn ich jetzt als Betroffener im Nachgang meine, die Gemeinde hat meine personenbezogenen Daten fälschlicherweise veröffentlicht, na wohin gehe ich? Ich gehe zur Datenschutzbehörde. Und die Datenschutzbehörde könnte da in die unmissliche Lage kommen, dass sie sich selber widersprechen muss. Also die wird am Teufel tun, prophezeie ich, dass sie allzu konkret in ihren Beratungen ist.
Sie wird auch nicht viel beraten können, weil die Beratung eingeschränkt ist durch die Bereitstellung von Leitfäden und Angebote zur Fortbildung.
Ja.
Das heißt, sie kann gar nicht in den Einzelfällen beratend tätig werden, wie es eine Informationsfreiheitsbeauftragte in anderen Ländern würde, zumindest ist das in dem Gesetzestext nicht vorgesehen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit über die Amtshilfe, aber das müsste man eigentlich klar regeln, wenn man das machen wollen würde.
Würde ich in der Praxis nicht als realistisch ansehen, weil die Datenschutzbehörde einfach auch nicht die Ressourcen hat. Es sind da andere Fälle mir bekannt, wo auch andere Behörden schon an die Datenschutzbehörde herangetragen sind mit Fachfragen und es einfach sehr, sehr lange keine Antwort gab, bis man laut geräuspert hat. Ich glaube auch, dass die Datenschutzbehörde nicht die Ressourcen hat, die sie bräuchte, erst recht nicht, um diese neuen Aufgaben auszuführen. Es ist im Hearing auch gesagt worden, dass es scheinbar Schulungsangebote geben wird bezüglich Datenschutz vom Verfassungsdienst und von dem Gemeindebund. Da bin ich hoffnungsvoll. Ich glaube, an sich ist das sehr gut, wenn man Datenschutz in die Breite bringt. Es wird notwendig sein. Und ebenso ist auch noch zu sagen, dass diese Evaluierungsfunktion, die bei der Datenschutzbehörde liegt, ist auch gut, dass das gemacht wird. Angeblich gibt es da auch noch mal etwas, was im Hearing erwähnt wurde, dass man da auch von der Regierungsseite noch mal eine Evaluierung machen will. Das Problem bei dieser Rückschau ist dann aber, dass aufgrund der Ewigkeitsklausel in § 22a Absatz 4 BVG die Einstimmigkeit der Länder die Voraussetzung ist für jede Reform von diesem Gesetz. Also alles, was wir an Fehlern später herausfinden, ist zwar schön und gut, aber ändern können wir das nicht. Außer alle 9 Länder stimmen zu und das ist in der Praxis fast ausgeschlossen, befürchte ich.
Sonst noch Fragen? Keine Fragen mehr?
Sonst können wir vielleicht kurz von der proaktiven Veröffentlichung das nochmal irgendwie. Oder es ist nicht der Kern unserer Message hier. Aber das wäre halt auf jeden Fall auch nochmal was. Da gibt es auch keine Möglichkeit, dass man jetzt irgendwie feststellt, ob Dinge proaktiv veröffentlicht werden sollen oder nicht. Sprich, es ist auch eine Rechtsschutzfrage da offen. An sich ist es natürlich gut und aus unserer Sicht glauben wir auch für die Verwaltung eine Erleichterung, wenn proaktiv Dinge veröffentlicht werden. Hilft natürlich auch den offenen Datenbestand. Hier auch wieder eine österreichische, glaube ich, ein Unikum, dass die Daten auch depubliziert werden, weil hier findet sich in der Bestimmung ein so weit und so lange. Sprich, wenn die Behörde glaubt, okay, das ist jetzt nicht mehr relevant, dann kann sie Dinge auch depublizieren auf datagv.at, was ein bisschen dem Gedanken eines Archivgesetzes widerspricht. Also Dinge werden ja manchmal auch erst nach einer gewissen Zeit nochmal spannend, wenn man zurückschaut, wie wurden damals Entscheidungen getroffen. Und Speicherplatz ist billig, also es gäbe hier keinen Grund, Dinge mutwillig wieder vom Netz zu nehmen.
Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst, sonst
ein
letzter Satz zur proaktiven Veröffentlichungspflicht, dass eine Pflicht halt nur so gut ist wie ihre Kontrolle und es ist keine Kontrolle durch eine bestimmte Behörde vorgesehen, wie in anderen Ländern ein Informationsfreiheitsbeauftragter machen wird. Deswegen fordern wir ihn ja auch seit 11 Jahren. Und die Pflicht ist auch nur so gut wie die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Pflicht. Und es sind auch keine Konsequenzen vorgesehen, wenn ein Vertrag zum Beispiel nicht veröffentlicht wird oder gar keine Verträge veröffentlicht wird oder keine Studien veröffentlicht werden. Das ist wirklich ein Grundproblem bei dieser proaktiven Veröffentlichungspflicht. Dass man auch noch relativ einfach angehen könnte, wenn das gewollt wäre, haben wir auch Vorschläge dazu eingebracht in unserer Stellungnahme.
Eine Frage noch, weil du vorhin gesagt hast, dass die Datenschutzbehörde auch sich selbst sagt, dass irgendwie die Ressourcen wenig sind. Gibt es da irgendwo eine öffentliche Stellungnahme dazu?
Also, da muss man sich die Zeitleiste anschauen. Es war über... Also seit es die Datenschutzbehörde gibt oder sogar als sie noch die Datenschutzkommission war, immer die Aussage, dass diese Behörde zu wenig Ressourcen hat. Mit der Amtszeit von Jelinek gab es dann zum ersten Mal irgendwie, wir haben das jetzt gelöst mit mehr Effizienz innerhalb von uns. Von außen ist der Eindruck schon, dass man da durchaus mehr Ressourcen bräuchte. Im Koalitionsabkommen von Türkis-Grün findet sich auch mehr Ressourcen für die Datenschutzbehörde. Justizministerin Sadic hat da, glaube ich, auch ein paar neue Stellen geschaffen. Von außen als Datenschutz-NGO, als Netzpolitik-NGO wäre es uns trotzdem lieber, wenn diese Behörde ordentlich ausgestattet ist und einfach den enormen Herausforderungen gerecht werden kann, die bei ihr liegen. Wo es auch noch eine Aussage gibt, jetzt auch zum Informationsfreiheitsgesetz, ist die Stellungnahme der Datenschutzbehörde im Begutachtungsverfahren 2021, wo die Datenschutzbehörde eben gesagt hat, diese Konstruktion, uns hier irgendwie beratend zuzuziehen, obwohl wir nachher obwohl wir kein Informationsfreiheitsbeauftragter sind, wie zum Beispiel in Deutschland und Slowenien, wo das in Personalunion passiert, wo die Stelle für Datenschutz und Informationsfreiheit gleichsam zuständig ist. Hier in Österreich ist es nicht diese Doppelrolle, was wir bekritteln. Und die Datenschutzbehörde in ihrer Stellungnahme damals auch Szenarien aufgezeigt, wie sie sich ihre Rolle vorstellen könnte. Die sind aber nur sehr marginal in den vorliegenden Entwurf eingeflossen. Und ein Ergebnis davon war aber, wie das Markus Hammeitner gerade vorher noch zitiert hat, eben, dass es nur eine abstrakte Beratungsrolle ist, mit Leitfäden und mit nicht im konkreten Fall. Weil da sieht die Datenschutzbehörde einfach auch ein Problem. Und die vorher zitierte Bestimmung ist ja auch im Verfassungsrang.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt...